Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitt أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, gleich dem 5. Eswan 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Bericht vom 40. Fajr Film Festival. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran an Großbritannien. Westen muss mutige, realistische Entscheidungen treffen, um Deal in Wien zu erleichtern. Amir Abdullahian. Ukraine-Krise wurzelt in NATO-Provokationen, Krieg keine Lösung. Hamas, Massenverhaftungen durch Israel werden Palästinenser nicht dazu bringen, Kampf aufzugeben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran an Großbritannien. Westen muss mutige, realistische Entscheidungen treffen, um Deal in Wien zu erleichtern. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte, bei den Gesprächen in Wien mit den G4+1-Staaten seien gute Fortschritte erzielt worden. Aber um eine endgültige Einigung zu erzielen, müsse die westliche Seite eine mutige und realistische politische Entscheidung treffen, die die Interessen Teherans garantiert. Der schnellere Abschluss eines Abkommens in Wien erfordert den ernsthaften Willen des Westens, eine mutige und realistische politische Entscheidung zu treffen, der die Interessen Irans wahrt, insbesondere die objektive Aufhebung von Sanktionen, um ein dauerhaftes Abkommen zu erreichen, sagte Amir Abdullahian am Donnerstag in einem Telefonat mit der britischen Außenministerin Liz Truss. Er äußerte die Hoffnung, dass die europäischen Mitglieder des Abkommens einen realistischen Ansatz verfolgen und eine konstruktive und angemessene Rolle spielen würden, um zu einer Einigung beizutragen. Amir Abdullahian, Ukraine-Krise wurzelt in NATO-Provokationen, Krieg keine Lösung. Die Krise in der Ukraine rühre dem iranischen Außenminister zufolge von den provokativen Handlungen des US-geführten NATO-Militärbündnisses her, aber trotzdem gäbe es keine militärische Lösung für die Krise. Die Ukraine-Krise hat ihre Wurzeln in provokativen Aktionen der NATO, sagte Hossein Amir Abdullahian am Donnerstag in einem Beitrag auf seinem offiziellen Twitter-Account, als Russland parallel zu Luftangriffen auf militärische Ziele in der Ukraine eine Militäroperation in der Donbass-Region startete. Wir sehen keine Lösung im Krieg. Es ist eine Notwendigkeit, einen Waffenstillstand herzustellen und sich stattdessen auf eine politische und demokratische Lösung zu konzentrieren, twitterte der hohe iranische Diplomat. In einer Fernsehansprache kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am frühen Donnerstag eine militärische Sonderoperation in den von selbsternannten Republiken regierten ostukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk an, um dort die Menschen gegen Kiews Streitkräfte zu verteidigen. Hamas. Massenverhaftungen durch Israel werden Palästinenser nicht dazu bringen, Kampf aufzugeben. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat Massenverhaftungen von Palästinensern durch israelische Streitkräfte verurteilt und betont, dass dieser Trend die Palästinenser nicht dazu bringen wird, den Kampf gegen das Besatzungsregime aufzugeben. In einer Erklärung vom Mittwoch prangerte die Hamas die Verhaftung dutzender Palästinenser, neu freigelassener Insassen und Widerstandsaktivisten durch israelische Streitkräfte an. Diese Verhaftungen halten das palästinensische Volk und seine Aktivisten im besetzten Westjordanland nicht davon ab, weiterhin Widerstand zu leisten und den Kampf gegen den Feind zu intensivieren, sagte die Hamas. Die Hamas sagte, diese Verhaftungen seien im Zusammenhang mit der anhaltenden Aggression und organisierten Unterdrückung der zionistischen Besatzer gegen die palästinensische Nation erfolgt. Gambia fordert oberstes UN-Gericht auf, Antrag Myanmars auf Beendigung des Rohingya-Völkermordfalls abzulehnen. Anwälte aus Gambia haben das oberste Gericht der Vereinten Nationen aufgefordert, Myanmars rechtlichen Versuch abzulehnen, einen Völkermordfall des südostasiatischen Landes gegen Rohingya-Muslime zu beenden, nachdem die buddhistische Nation versucht hatte, dass der Fall abgesetzt wird. Gambia brachte den Fall 2019 vor den Internationalen Gerichtshof und argumentierte, dass Myanmars Junta während eines harten Vorgehens gegen die Rohingya im Jahr 2017 gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen habe. Wir wollen nicht nur die Rechte der Rohingya schützen, sondern auch unsere eigenen Rechte als Vertragsstaat der Völkermordkonvention, sagte Gambias Generalstaatsanwalt und Justizminister Davda Jalov am Mittwoch vor Gericht. Diese Verstöße gegen die Völkermordkonvention belasten unser kollektives Gewissen und es wäre unverantwortlich, so zu tun, als ob es uns nichts angeht, sagte der gambische Anwalt vor Richtern. Die Richter des Internationalen Gerichtshofs müssen nun entscheiden, ob das Gericht für die Anhörung des Falls zuständig ist. Somit könnte der Fall noch mehrere Jahre dauern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 3 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Nach Terrorangriffen ukrainischer Spezialeinheiten im Donbass, nach Attentaten, Kampfdrohneneinsätzen, Feuerüberfällen und am vergangenen Freitag Bomben auf die russische Jamal-Ölpipeline in Luhansk hat Russland, wie angekündigt, die abtrünnigen Republiken Luhansk und Donetsk völkerrechtlich anerkannt. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörster, bedauert in unserem Interview, dass die inzwischen aus Washington gesteuerte Ukraine hier zum Opfer des NATO-Russland-Konflikts wird. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, aber hier gerade in diesem Zusammenhang, was einen Krieg betrifft, hatte nun der ukrainische Präsident gesagt, dass er so einen Krieg oder einen Angriff seitens der Russlands auf sein Land ausschließe. Das bedeutet, dass er so gewisse Zuversicht hat, dass Putin ein Angriff nicht so anordnet.
Die Sache ist ja relativ einfach. Es kommt ja nicht auf Putin an. Sie wissen ja, wie das auf Deutsch heißt, nicht? Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Russland sitzt da. Russland bewegt sich nicht nach draußen. Wenn die NATO in Europa vorrückt, wie in Georgien, wie im Fall Moldova mit Transnistrien und so weiter, Und dann eben zum Schluss mit der Ukraine. Dann schneidet sich Russland postfestum, nachdem die NATO zugeschlagen und ihren Einflussbereich vergrößert hat, zu und schneidet sich ebenfalls ein Stückchen vom Kuchen mit herunter. Immer ein kleines, nie das Größere, immer deutlich kleiner. Auf keinen Fall, dass man da auf irgendwelche schlechten Gedanken käme. Das, so ist die russische Politik und, Entschuldigung, sozusagen, das ist berechtigt, meiner Ansicht nach. Wie soll man sonst mit der NATO umgehen, wenn man ihr nicht frühzeitig beibringt, was das kostet, wenn man aggressiv vorgeht, dann wird sie das noch viel schneller und viel stärker machen. Weil sie ja auch, wie soll man sagen, provozieren möchte. Und das Problem ist jetzt an dieser Stelle, natürlich wird Putin nicht einfach die Ukraine angreifen, dass Präsident Zelensky vollkommen, liegt da vollkommen richtig. Aber natürlich, wenn man seine Ukraine zwingt und wie das geht, das haben wir ja nach 2014 gesehen. Immer wenn an der Demarkationslinie zum Donbass nicht genügend passiert ist, reiste irgendein amerikanischer General oder der CIA-Chef an, wie auch vor einigen Wochen schon wieder der CIA-Chef in der Ukraine zu Gast war. Und dann wird Angriff befohlen, dann wurden Zwischenfälle befohlen, dann wurden große Feuerüberfälle befohlen seitens der Ukraine gegen den Donbass und dann reisten die wieder ab und dann war wieder Ruhe. Der Westen wollte einfach mehr Krach an der Grenze. Und jetzt allerdings sieht es natürlich so aus, das weiß Präsident Zelensky auch, wenn er weiterhin die westlichen Wünsche in dieser Form erfüllt, dann wird ihn vor einer russischen Invasion am Ende nichts retten. Er wird klar stehen vor der informierten Öffentlichkeit. Ich rede nicht von desinformierten NATO-Bevölkerung mit Kartellmedien, sondern tatsächlich vor der Weltöffentlichkeit, die das Gott sei Dank etwas besser weiß. Steht dann ganz klar da, die Ukraine hat Russland blutig provoziert, so lange, bis Russland gesagt hat, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber die endgültige Provokation ist ja heute schon auf dem Tisch. Und das ist der ukrainische Plan, geäußert auch vom Präsidenten, dass man eine Atommacht werden möchte. Und eine Atommacht Ukraine vor der eigenen Haustür wird Russland garantiert nicht dulden. Sollte es nicht dulden, darf es nicht dulden. Denn diese Atommacht ist ja nicht in der Hand der Ukraine, die ist in der Hand der CIA. Und das wird ein spannender Punkt. Ich glaube nicht an diese Geschichte. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht auch. Das ist alles klar auf dem Tisch. Aber die Bedrohung ist da und es wird in diesem Tenor und in diesem Geiste wird es weitergehen, fürchte ich. Und deswegen ist das wahrscheinlich mit dem Krieg um die Ukraine sozusagen, den natürlich Russland nicht auf eigenem Territorium zulasten der eigenen Menschen führen will, sondern in der Ukraine, das wird unausweichlich, wenn die NATO nicht aufhört mit ihrer aggressiven Stichelei.
Herr Hostel, lassen Sie mich hier so eine Frage an Sie stellen, ja. Die nicht so direkt das Thema betrifft, sondern eine Reaktion seitens des türkischen Präsidenten, der ja in der letzten Zeit gute Beziehungen zu Putin gepflegt hat. Er hat diese Aktion Russland als unakzeptabel bezeichnet und noch gesagt, die Türkei sieht darin eine klare Verletzung der politischen Einheit und der territorialen Integrität der Ukraine. Also wie bewerten Sie diese Stellungnahme des türkischen Staatschefs?
Das ist eine interessante Reaktion hier von Präsident Erdogan, der ja unter gewaltigem Druck steht. Seine AKP hat erheblich Personal verloren, ihm laufen einfach die Männer weg, sogar sein eigener Schwiegersohn ist aus seinem Regierungskabinett weggelaufen. Und ein sehr fähiger Mann ist das noch dazu, der gute Dinge getan hat. Also der ist in einer sehr, sehr schwierigen Lage, weil er eben auch Washington nicht immer gehorcht hat. Und jetzt natürlich als NATO-Mitglied muss er so etwas sagen. Aber Präsident Erdogan hat ja noch eine kleine Sonderrolle, denn der ist ja, ich glaube, ohne Einladung des legitimen Präsidenten Assad von Syrien in Syrien eingedrungen und zwar gleich an zwei Stellen und mit erheblichem, wie soll man sagen, eine Geländezuwachs für die Türkei und hat auch gleich angefangen, die Gebiete zu türkisieren mit türkischer Post, türkischem Mobilfunk und so weiter und so weiter. Das sind die Dinge, die wir ja oft besprochen haben. Und das allerdings ist ein schwerer Schlag gegen die Souveränität und territoriale Einheit Syriens, die er selbst in x Sitzungen ja unterschrieben hat. Also das ist schon eine ganz besondere Situation, hier das russische Vorgehen in dieser Weise zu kommentieren. Natürlich zerbricht da, das ist ja auch klar, und das ist auch schon das deutliche Zeichen gewesen, dass eben die Türkei an die Ukraine aggressive Waffen geliefert hat, nicht Verteidigungswaffen, nämlich die berühmten türkischen Bayraktar-Drohnen, die dann tatsächlich auch tief im Donetsker Hinterland zugeschlagen haben und haben da eine bombardiert. Und das sind Dinge, die natürlich Moskau, wie soll man sagen, mit Befremden zur Kenntnis genommen hat. Und in diese Richtung passt nun auch die Kritik am russischen Vorgehen. Und es ist klar, sollte jetzt, wenn die russischen Türken, die russischen Truppen da sind, die türkische Seite weiterhin stolz darauf sein, dass ihre Bayraktar-Drohnen nun auch in ein russisch besetztes Land kämpfen gehen, dann allerdings könnte das auch zu ernsteren Konsequenzen zwischen Russland und der Türkei führen. Das wird Russland nicht ohne weiteres hingehen lassen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Diplomaten darüber inzwischen schon sehr offen sprechen. Und tatsächlich ist der Geduldsfaden der Russen jetzt relativ kurz geworden. Denn die Türken stehen weiterhin in Syrien. Das ist der enge Verbündete Russlands. Und man weiß gar nicht, wie früh aus so einem begrenzten europäischen Krieg ein Weltkrieg wird. Das ist ja, diese Weiterungen liegen ja alle auf dem Tisch im Nahen Osten, im Nahen und Mittleren Osten. Da sind genügend Brandflächen geschaffen, hauptsächlich auch von Israel. Und das macht die ganze Sache sehr schwierig. Und die Türkei ist mittendrin, keine kluge Wahl seitens des türkischen Präsidenten.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In den ersten Teilen dieser Sendereihe haben wir einen Blick auf die iranische Kultur und den geografischen und kulturellen Raum Irans im Laufe der Geschichte geworfen. Ab nun möchten wir Ihnen iranische Persönlichkeiten vorstellen, die in dem weiten iranischen Kulturraum gelebt haben und deren Ruhestätte sich außerhalb der heutigen geografischen Grenzen Irans befinden. Es handelt sich um kulturelle Größen, deren Denken und Werke sowohl im Iran als auch auf der Welt eine Wirkung hinterlassen haben und zu dem Weltkulturerbe zählen. Es handelt sich um Persönlichkeiten wie Jalaleddin Muhammad Balchi, im Iran als Molavi und im Westen unter dem Namen Rumi bekannt, ebenso wie Nizami Ganjavi, Sheikh Shahabeddin Sohrawardi, Abu Reyhan Biruni, Khaje Nasiruddin Tusi. Dies sind berühmte Gesichter aus der iranischen Kultur, die den Weltbewohnern mit ihrem Denken große Nutzen bescherten. Die Welt ist ihnen zu Dank verpflichtet. Wir wollen Ihnen als erstes einen iranischen Philosophen aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach der Hijra, dem 9. und 10. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung, vorstellen. Es ist Farabi, im Westen als Al-Farabius bekannt. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farabi ist um 257 nach der Hijra, 870 nach Christus, auf die Welt gekommen. Aber über seinen genauen Geburtsort ist man sich unter den Historikern uneinig. Einige sagen, er sei in Forab, wie die ehemalige Stadt Otrar im heutigen Südkasachstan einmal hieß, auf die Welt gekommen, und andere sind der Ansicht, dass er in Baryab oder Faryab im Groß-Khorasan, welches heute zu Afghanistan gehört, geboren ist. Keiner der Forscher und Historiker, ob Iraner oder nicht Iraner, zweifelt jedoch daran, dass er Iraner war, und sie heben hervor, dass seine Eltern beide Iraner waren. Sein Vater war Mitglied des iranischen Heeres. Der arabische Historiker Ibn Abi Uzhaybah hat in seinem Buch Insanul Uyun geschrieben, dass Farabi persischer Herkunft ist, und Ibn Nadim, 10. Jahrhundert, hat in seinem Werk Al-Fihrist ebenso wie Al-Shanruzi, der im 13. Jahrhundert nach Christus lebte, Al-Farabi einen Iraner genannt. Außerdem hat Farabi am Rande seiner Werke auf Persisch, Sogdisch und manchmal auf Griechisch Quellen genannt, aber in seinen Werken kommt kein einziges türkisches Wort vor. Dass er am Rande einiger seiner Werke etwas auf Sogdisch schrieb, hat nach Forscheransicht damit zu tun, dass dies seine Muttersprache und die Sprache der Einwohner von Farab war. Auch andere Quellen bestätigen, dass Farabi Iraner war. Clifford Edmund Bosworth, 1990 bis 2015, Professor an der Oxford-Universität, schreibt, dass große Persönlichkeiten wie Farabi, Biruni und Avicenna von türkischen Forschern den Türken zugeschrieben worden sind. Der erste, der Farabi als türkischstämmig vorstellte, war Ibn Kalikan, 13. Jahrhundert nach Christus. Aber in dem Nachschlagewerk Iranica tadelt Dr. Gutas diese Ansicht von Kalikan und schreibt, die Dokumente, die Ibn Uzaybah zuvor darüber angeführt hat, dass Farabi ein Perser war, hatten Kalikan zu diesem Schritt veranlasst. Kalikan hängte die Bezeichnung Al-Türk, der Türke, dem Namen Farabi an, obwohl Farabi nie einen solchen Titel getragen hatte. Ali Akbar de Khoda, der bekannte iranische Literat, zitiert Badiuzzaman Furuzanfar 1904 bis 1970 einen iranischen Professor für Farsi-Literatur, der geschrieben hat: In den Büchern gibt es keine Beschreibung der Kindheit und Jugend von Farabi. Ibn Usaybiyah, Autor des 7. Jahrhunderts nach dem Mondkalender, führt zwei widersprüchliche Nachrichten an. Erstens, dass Farabi anfangs ein Gartenwächter in Damaskus gewesen sei, und zweitens, dass er als junger Mann als Richter tätig gewesen wäre und, da er neues Wissen erwarb, das Richteramt aufgab und mit großem Interesse sich anderem Wissen zuwandte. Farabi begeisterte sich als junger Mensch für die Philosophie, und auf der Suche nach einem Lehrmeister zog er von einem Zentrum für Wissen zum anderen. Er widmete sich voll und ganz dem Wissenserwerb. Es heißt, dass Farabi im Alter von ca. 40 nach Bagdad ging, um dort zu studieren. Zu der Zeit war er sehr gut in der arabischen Grammatik, der islamischen Rechtslehre und der Überlieferung bewandert, aber über Logik und Philosophie besaß er noch keine großen Kenntnisse. In Bagdad widmete er sich bei Matta ibn Yunus diesen beiden Wissenschaften. Danach reiste er nach Harran im Südosten der heutigen Türkei und studierte dort bei Yuhanna ibn Haylan. Farabi war fleißig, hochintelligent und lernte schnell. Bald wurde er als Philosoph und Gelehrter bekannt und es versammelte sich nach seiner Rückkehr nach Bagdad eine Gruppe von Schülern um ihn. Einer von ihnen war Yahya ibn Adi, ein christlicher Philosoph. Im Jahre 330 nach der Hijra, das heißt 1941 nach Christus, siedelte Farabi nach Damaskus um und diente als Hofgelehrter dem Hamdaniden-Fürsten Saif ad-Dawla, dem Herrscher von Halab, Aleppo. Farabi starb 338 nach der Hijra und im Mondkalender 1950 nach Christus im Alter von 80 Jahren in der Nähe von Damaskus. Einige sind der Überzeugung, dass er ermordet wurde, und es heißt, dass ihm auf dem Weg von Damaskus nach Askalan im Süden des heutigen besetzten Palästinas Räuber den Weg verstellten. Farabi sagte zu ihnen: »Ihr könnt alles haben, das Pferd, die Waffe und Bekleidung und mein Hab und Gut, aber lasst mich in Frieden.« Aber die Räuber willigten nicht ein und wollten ihn töten. Da verteidigte er sich mit der Waffe und kam ums Leben. Die Befehlshaber von Scham, Damaskus, erfuhren von dem Vorfall. Sie beerdigten Abu Nasr Farabi ehrenvoll in Damaskus und die Räuber wurden auf seinem Grab hingerichtet. Nach Ansicht von islamischen Historikern führte Farabi ein asketisches, frommes Leben und war ein besinnlicher Mensch. Er kleidete sich wie die Derwische, widmete sich ganz und gar der Forschung und dem Schreiben und hatte sonst keine Interessen. Er hatte sich so sehr von den weltlichen Dingen abgekehrt, dass er sich mit 4 Drachmen täglich begnügte, obwohl der Hamdaniden-Herrscher Saif ad-Dawla einen großen Lohn aus der Volksvermögenskasse für ihn bestimmt hatte. Farabi beherrschte mehrere Wissenschaften. Er hat über jede Wissenschaft seiner Zeit ein Buch geschrieben. An seinen Büchern ist zu sehen, dass er ausgezeichnet in der Mathematik, Chemie und Astronomie, in Militärwissenschaften ebenso wie in Musik, Naturwissenschaften, aber auch in Theologie, Religionsrecht und Logik bewandert war. Zwar wird Yaqub ibn Ishaq al-Kindi als der erste muslimische Philosoph betrachtet, der den Weg für die anderen ebnete, aber in Wirklichkeit konnte dieser keine philosophische Schule begründen und die verschiedenen Themen, die er diskutierte, vereinen. Farabi jedoch gelang es, eine geschlossene philosophische Lehrschule zu begründen. Das große Werk, welches al-Kindi begonnen hatte, wurde von Farabi fortgesetzt. Al-Kindi hatte philosophische Werke aus dem Griechischen ins Arabische übersetzen lassen. Farabi aber führte die Philosophie in die arabische Sprache ein. Der bekannte iranische Gelehrte und Philosoph Ibn Sina, im Westen als Avicenna bekannt, hat Farabi seinen Lehrmeister genannt und Ibn Rushd, latinisiert Averroes, ein andalusischer Philosoph und islamischer Gelehrter, sowie andere islamische und arabische Philosophen haben Al-Farabi geschätzt. Eine Aussage von Avicennas zeugt von dem hohen wissenschaftlichen Status Al-Farabis. Avicenna hat gesagt: »Ich habe das Werk Metaphysik von Aristoteles studiert und auch nach 40-maligen Lesen konnte ich nicht ausfindig machen, worauf der Verfasser hinaus will, bis ich auf dem Bazar ein Buch von Abu Nasr Farabi fand. Es war ein Kommentar zu dem Werk Metaphysik von Aristoteles. Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, konnte ich den Inhalt von Metaphysik verstehen und war glücklich. In der islamischen Philosophie wurde Farabi mit zweiter Lehrer nach Aristoteles, der als erster Lehrer bezeichnet wurde, betitelt. Al-Farabi lebte zu Beginn einer Ära in der islamischen Geschichte und Kultur, welche sich aus verschiedener Hinsicht als Ära der Wiederbelebung von Wissenschaft und Philosophie bezeichnen lässt. Farabi lässt sich als Begründer der islamischen Philosophie verstehen und verdient den Titel zweiter Lehrer. Durch ihn fand die islamische Philosophie in der islamischen Welt Verbreitung. Die Geschichte der islamischen Philosophie begann bei ihm und setzte sich in die Gegenwart fort. In der Epoche von Al-Farabi bis zur Epoche des iranischen Philosophen Hakimullah Hadi Sabzawari, das heißt vom 9. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert nach Christus, ist die Erschaffung und Beschaffenheit der Welt immer der wichtigste Gegenstand islamischen Denkens gewesen. Abu Nasr al-Farabi hat die griechische Philosophie vollständig studiert und war von Aristoteles beeinflusst. In seinen Werken tritt der Gedanke von der idealen Stadt al-Madina al-Fazila als Modell eines utopischen idealen Staates in den Vordergrund. Er hat das Denken der Bürger des idealen Staates beschrieben. Es ist ein Staat, in dem die islamischen Gesetze herrschen und die Regentin und die Bürger ihre Beziehungen zueinander aufgrund dieser Gesetze gestalten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Bericht vom 40. Fudge Film Festival. Weiterhin guten Empfang.
Die iranische Kinoindustrie profitiert seit jeher von den Möglichkeiten der heimischen, regionalen und internationalen Märkte in einem gesunden und breiten Kontext. Das Fajr Film Festival ist das jährliche Schaufenster des iranischen Kinos und findet jedes Jahr während der Fajr-Dekade, also dem Zeitraum von der Ankunft Imam Khomeinis bis zum Sieg der Islamischen Revolution statt. Bei diesem Festival werden die neuesten Produktionen iranischer Filmemacher vorgestellt und bewertet. Das diesjährige 40. Fajr Film Festival endete am Freitag, dem 11. Februar 2022, mit der Vorstellung der Gewinner.
Ja. دلیل پافشاریت برای موندن تو حزب چیه؟
به بو بیمارستان بیار کرد.
ولی از رفت آمداشون معلومه که یه سر و سری چیزی با هم دارن.
خانم جز به خانواده سازمان.
دست و زنت رو بگیر زودتر از اینجا بری. سازمان مجاهدین دنبالتونه.
نیتا!
میخوان ترورم.
کی میخواد بزنه؟
دست بیلر.
یه مطوری سر رو زنون بدن.
انسان معتقدی که بنی صدر از همون معروب تره.
زودتر برو راسم زنگ زده دارم.
بهشتی رو بزن.
Erstmals wurde das Fasch Filmfestival im Jahr 1982, also drei Jahre nach dem Sieg der Islamischen Revolution, 1979 veranstaltet. Dieses Festival wird von der Kinostiftung Fornabi unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Kultur und islamische Führung organisiert. In den verschiedenen Wettbewerbssparten des Festivals treten die Teilnehmer an, um einen kristallenen Simurg zu gewinnen. Der Simurg ist ein legendärer Vogel bzw. ein Fabelwesen aus der iranischen Kultur und Mythologie. In den letzten Jahren wurden diesem iranischen Kinowettbewerb die Sparten Dokumentarfilme, Kurzfilme sowie Werbe- und Informationsmaterial hinzugefügt. Zu Beginn des Festivals findet jeweils eine Zeremonie statt, bei der ein bestimmter Künstler geehrt wird. Und am Ende werden die Preise für die durch Volksabstimmung gewählten Filme und Darsteller verliehen. Das Fasch Film Festival ist als wichtigste Säule des iranischen Kinos und Repräsentant der makrokulturellen Politik seit 40 Jahren das wichtigste Filmereignis in Iran. Das 40. Fasch Film Festival umfasste zwei Programmsparten in den Bereichen Kultur und Wettbewerb und man hat sich um kulturelle Gerechtigkeit bemüht und zur gleichen Zeit wie in Teheran konnten sich die Iraner in 31 Provinzen des Landes und in vielen auch kleineren Ortschaften mit mobilem Kino die Filme dieses Festivals anschauen. Darüber hinaus waren in diesem Jahr vier Generationen des postrevolutionären Kinos präsent und alle versuchten der Welt wahre Geschichten über Iran zu zeigen. Filme mit den Themen Gesellschaft, heilige Verteidigung, Geschichte der Revolution, Familie und so weiter nahmen am diesjährigen Festival teil. Es ist zu hoffen, dass wir mit dem Ende der Corona-Pandemie wieder Zeuge eines Kinobooms und einer starken Präsenz von Zuschauern in den Kinos werden können und die Filme sich wieder gut verkaufen.
Alles gut?
Ja. Ich habe gesagt, dass wir einen Panier
mitnehmen. Gut. Wir haben einen Panier.
Ich habe nicht mit dem Koran gesagt. Ich liebe ihn.
منم جای اونا بودم نمیذاشتم تو بری جلو.
چرا بجیه؟ میمون چمه؟
هیچ، تو هیچیت نیست.
بس دیگه.
Im heutigen Beitrag stellen wir einige der herausragenden Werke des diesjährigen Festivals kurz vor. Die menschliche Identität ist mit dem geografischen Gebiet, aus dem der Mensch stammt, stark verflochten. Aus dieser Sicht sind Menschen vielleicht wie Bäume, und man kann sich einen Menschen nicht ohne die Verwurzelung in seiner Heimaterde richtig vorstellen. Für jemanden, der seine Heimat verlassen hat, kann das Auffinden dieser Identitätswurzeln die frohe Botschaft tragen, dass die Wurzeln immer noch vorhanden sind und man sie nur neu entdecken muss. Bei der Abschlusszeremonie des Fasch Film Festivals wurde der kristallene Simurg für den besten nationalen Film an den Film ohne vorherige Verabredung unter der Regie von Behruz Shoaibi verliehen.
Name und Name Khanavadegi
Navid Falahati.
Nachshe mohimi qarar bazi koni. Ba'd ashiq bazigari bashi.
To in muddat ba'd dur az khanavadatun bashim ba hechkas dar irtibat nabashim.
اسم چی بود؟
نوید فلاحتی.
فرهاد مدبر. هر روز سری کار باید انجام بدی، می‌نویسم رو کاغذ می‌ندازن تو خونت.
من باید چیکار کنم؟
حواست باشه عقب نمون.
اینا همشون بازیگرن؟
نظرت همشون دارن رو کاغذ میخونن حرفای دلشون من هم دیگر رو این هیچ کدوم حرف خودشون نیست تو هم رو کاغذ میخونی حرفایی که من
Der Film ohne vorherige Verabredung handelt von der im Ausland lebenden Iranerin Jasmin, die aufgrund des Todes ihres Vaters nach vielen Jahren nach Iran zurückgekehrt ist. Ihr Sohn ist Autist, was ihr die Reise erschwert. Jasmin hat keine Kenntnisse über ihren Vater und ist eher überrascht von dem Erbe, das ihr Vater ihr hinterlassen hat. Der kurze Aufenthalt in der Heimatstadt ihres Vaters und die Begegnungen mit Menschen, die ihren Vater kannten, führen sie zu einem neuen Verständnis vom Menschen und vom Tod. Der Film versucht, diese Reise und die Verwandlung einer Figur zu erzählen, die keine besondere Bindung zu ihrer Heimat und ihrem vergangenen Leben zu haben scheint. Darstellung, Musik, Szenendesign und Kostüme sind exzellent und professionell und die Gestaltung der Orte, an denen die Hauptfigur Iran und ihre Heimatstadt betritt, erwecken das erwünschte Gefühl und die Stimmung sehr gut. Ohne vorherige Verabredung aus der Sparte spiritueller und religiöser Filme ist ein zum Nachdenken anregendes Werk, was die Urseele eines Menschen vertrat, widerspiegelt, der den richtigen Weg wählt und kann damit überall auf der Welt sein Publikum finden. Der langsame Rhythmus des Films, zusammen mit seinen schönen Szenen, veranschaulicht die Bedeutung der Geschichte noch besser. Die wunderbaren Bilder des Films aus verschiedenen Regionen Ost-Irans, insbesondere der Provinz Khorasan, zusammen mit der traditionellen Musik dieser Region, steigern die Anziehungskraft des Films noch. Ohne vorherige Verabredung ist ein Film mit iranischem Flair und die Verwendung von Elementen und Symbolen iranischen Lebens haben erfolgreich die Atmosphäre einer iranischen Familie geschaffen.
سی سال نبودیم بعد از سی سال بیخبری سه روز فرصت نداریم بریم مشهد
الان دیدم که هنوز مثل شای منو ندیدین به حال من الان مشهد هستم شما همسرتون رو از دست دادین؟
ببین تو زنشی؟
نه چرا درباره من با شما حرف میزن؟
یه موضوعی هست که چند روزه میخوام بهتون بگم
شاید یه وقت دیگه
این همه سال منو ندیدی باز اینا رو برام نگه داشتی چیزی که انقدر داره اذیتت میکنه رو چال کن ولش کن انقدر پیشو نگیر
Der Film Henoz ist ein Drama über den iranischen Nuklearwissenschaftler Dariush Rezainejad, der durch einen zionistischen Terroranschlag getötet wurde. Die Regie dieses Films hatte Hossein Darabi. Dariush Rezainejad wurde 2011 durch einen Terroranschlag, der von Mossad-Agenten durchgeführt wurde, vor den Augen seiner Frau und seiner kleinen Tochter zum Märtyrer, als er sein Haus betrat. Der Film berichtet aus der Perspektive seiner Frau, Dr. Shohreh Pirani. Henoz ist ein kurdischer Begriff, der Liebling bedeutet, und mit dem Rezainejad seine Frau ansprach. Henoz ist im Biografie-Genre produziert worden und erzählt von den romantischen Versuchen einer Frau, ihr Leben aus Angst und Aufruhr herauszuholen. Mit einer freien Interpretation des Lebens des Märtyrers schildert Henoz die Probleme und Konflikte seines Lebens vor dem Märtyrertod aus der Perspektive seiner Frau. Der Film hat eine feminine Struktur und Atmosphäre, aber die Gewaltszenen, die im ganzen Film erscheinen und der Moment der Ermordung von Dariush Rezainejad vor den Augen seiner Familie, der Blut, Schießerei und Kampfszenen zeigt, führten dazu, dass der Film erst für Zuschauer ab 13 Jahren zugelassen ist. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Werken kann Henoz aus verschiedenen Gründen gewürdigt werden. Erstens wurde eine neue Perspektive in dieser Genre des Kinos gewählt, um die Geschichte zu erzählen. Außerdem ist der Film weniger klischeehaft als andere ähnliche Beispiele.
اگه درست حدس بزنم الان همسرتون پیشتون نیستن
شما
10 سال داری با این زندگی میکنی هنوز نشناختی
شما فرض کنی یه اپراتور ساده
کی بود زنگ زد
چیزی که ازتون میخوام ساده است
میخوام داریوش از جلو دست پام بکشی کنار
همه
همه این سالا فکر و ذکر من اینه که تو آرامش داشته باشی.
من همه شو یه جا ازم گرفتی.
من میتونم تو رو با آرزو برسونم.
خود از مرز زندگی من رد نکنی.
Der Film Nachtwächter ist das neueste Werk von Regisseur und Produzent Reza Mirkarimi, der von seinen allerersten Schritten im Kino an und zuvor im Fernsehen seine eigene Sichtweise und Weltanschauung hatte und weiterhin auf seiner Sichtweise besteht. Mirkarimi erzählt sehr einfache und vielleicht alltägliche Probleme schlichter Menschen, deren Nöte, Probleme und Sorgen nichts an ihrer einfachen und gesunden Natur ändern. Edles Kino, in dem Menschen ihre menschlichen Pflichten und Reaktionen zeigen. Nachtwächter ist ein Film über einen Dorfbewohner aus der Nähe von Kerman im Südiran, der auf der Suche nach Arbeit in Teheran die Verantwortung für die Bewachung eines im Bau befindlichen Wohnkomplexes übernimmt. Er heiratet auf einfache Weise und ist verantwortungsbewusst bei seiner Arbeit. Er ist freundlich und schlicht sowie hilfsbereit gegenüber anderen Menschen und sogar Tieren. Schlussendlich überwindet er sogar seine Höhenangst und macht einen Fallschirmsprung, um ein wenig die Trauer seines Onkels über den Verlust seines Kindes zu lindern. Mirkarimi repräsentiert Menschen unterer Gesellschaftsschichten, die mit Selbstachtung leben, ohne in Abgründe zu fallen, um Überlegenheit zu erzielen. Ein Weltbild, welches ein seltenes Juwel dieses traurigen Alltags ist. Mirkarimi achtet so akribisch auf die Details jedes Ereignisses, jeder Aktion und Reaktion, dass er mit seinem neuen Film die Auszeichnung Detailingenieur gewonnen hat und den Film für den besten Regisseur des 40. Fudge Filmfestivals erhielt.
بابا چرا همتون ساکتید؟ همه چیمون داره به میره. انقدر هیچ چی نگید تا زندگی ساقط شه. ولی من میگم.
خواهر خودتم بودم نمیگفتی؟
ننه خودمم بود همینو میگفتم.
من کاملا شرایط شما رو درک میکنم. یه جوری اومدم که اصلا کسی متوجه نشه.
اینجا شوخی ندارم با کسی. ممکنه بلای سرت بیاد.
چرا هیچکی چی نمیگه؟ این تو روشه الان بگی.
چی میخواد بگه؟
بابا اینا میخوان بگن روشون نمیشه. ولی من روم میشه میگم.
Der Film Die Situation von Mahdi von Hadi Hijazi Farr ist sein erstes Werk als Regisseur. Er arbeitete zuvor als Schauspieler im iranischen Theater und Kino und ist in seinem ersten selbstgedrehten Film ein charakterorientiertes Thema angegangen. Der Film zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen, der sich in einer der kritischsten Situationen seines Lebens befindet, nämlich im Krieg. Es ist ein Ausschnitt aus dem Leben eines Kommandanten, von dem alle genau diesen Teil seines Lebens kennen. Die Situation von Mahdi ist ein Film, der Mahdi Bakri, den Kommandeur der 31. Ashura-Division in Tabriz, bis zu seinem Märtyrertod begleitet. Der Film besteht aus mehreren Abschnitten, die wie Kurzfilme sind, mit eigenen Untertiteln, was jeden Abschnitt zu einem Kurzfilm macht, der ein eigenständiger Film sein könnte. Die Bedeutung von Kriegsfilmen besteht in jedem Land darin, den nationalen Geist und die nationale Einheit zu stärken und ist natürlich eine Gelegenheit, die kollektiven Schmerzen und Wunden derjenigen heilen zu helfen, die einst auf den Schlachtfeldern dabei waren und heute mit den Erinnerungen an diese Zeit leben müssen. Außerdem haben Kriegsfilme ihre Bedeutung darin, Helden darzustellen, die wie alle anderen Soldaten bescheiden waren, mit den gleichen Schwächen, Bedürfnissen und Wünschen, aber den Himmel erreichten. Aus dieser Sicht ist der Film Die Situation von Mahdi ein wertvoller Film, der, obwohl er für Kenner von Hamid und Mahdi Bakri nicht neu ist, eine teilweise Darstellung des Lebens eines Kommandanten, der seinen Soldaten nicht befiehlt, voranzugehen, sondern selbst vorangeht und den anderen sagt, ihm zu folgen. Trotz der schwierigen familiären Situation und dem Märtyrertod seines Bruders bleibt er an vorderster Front, um seinen Soldaten Moral und eine Lektion in Mut und Widerstand zu erteilen. Der Film Die Situation von Mahdi ist die Kinoversion einer Serie mit dem Titel Ashura el-31, die in 7 Folgen für das iranische Fernsehen produziert wurde. Der Film erhielt von der Jury des 40. Fash Film Festivals Preise für Welteffekte, Tonaufnahme, Soundtrack, beste Regie des ersten Films und bester Film.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.